Mit Klatschen?
Du musst ansagen heute, du hast nämlich die Verantwortung.
Aber du machst doch dein... Herzlich willkommen!
Ja, natürlich, aber du musst klatschen. Du musst klatschen ansagen.
Eins, zwei, drei!
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Offenbart, dem bärtigsten Bibelcast im Web. Prost, Simon.
Prost, Lukas. Weißt du was, Lukas? Gott hat Humor.
Ja.
Ich habe ja als Juter Berliner, bin ich ja tatsächlich der Clubmate verfallen. Wer dich kennt, das ist
genau,
so ein
Tee. Ja. Du bist Hipster.
Ich bin Hipster, mein Bart ist auch schon so lang und Clubmate ist so ein Softdrink, den man in Berlin total überall kriegt und
Simon,
ich glaube, die Leute hängen da dran.
Unsere Hörer kennen das, ja.
Unsere Hörer kennen das, aber nicht alle. Naja, jedenfalls. Und ich habe ja ganz lange hier nicht, also in Essen habe ich das immer nur in ganz ausgewählten Läden gefunden. Das war immer total krampfig, daran zu kommen. Und jetzt, kurz bevor ich wegziehe, steht Clubmate gegenüber bei uns im Rewe im Regal.
Unglaublich. Gott hat Humor.
Ja. Gott hat Humor. Jetzt gehe ich weg und die Clubmate ist da.
Da ist die Frage, gibt es da eine Korrelation? Ne? Hat also Simons Anwesenheit in Essen dazu geführt, dass Clubmate eingeführt wurde? Oder hat Simons Wegziehen von Essen dazu geführt, dass Clubmate eingeführt wird?
Man weiß es nicht, aber der Konsum von Clubmate war in der ersten Woche im Rewe dermaßen hoch durch Simon Mallow, dass ich tatsächlich alles aufgekauft habe, was sie da hatten.
Was, wie viele Kästen waren das?
Die Regale waren dann leer. Ach, so viel weiß ich nicht, waren 10 Flaschen oder so, aber ich habe halt direkt eingekauft alles. So. Und dann stand die ganze Woche da keine Mate mehr rum.
Mit deinem Jutebeutel oder was?
Nee, so weit ist es nicht gekommen. Ich habe... Doch, scheiße, das war ein Jutebeutel. Ja, das war ein Jutebeutel.
Glückwunsch. Ja. Okay, du Opfer. Wie geht's weiter?
Wie geht's weiter? Wir sind ja immer noch der bärtigste Biblecast im Web und deswegen haben wir natürlich wieder Bible-Inhalte heute. Und ich fange mal an und lese mal vor.
Markus 2, 13 bis 17.
Und er ging wieder hinaus an das Meer. Und alles Volk kam zu ihm und er lehrte sie. Und als er vorüberging, sah er Levi, den Sohn des Alpäus, am Zoll sitzen und sprach zu ihm, folge mir nach. Und er stand auf und folgte ihm nach. Und es begab sich, dass er zu Tisch saß in seinem Hause. Da setzten sich viele Zöllner und Sünder zu Tisch mit Jesus und seinen Jüngern, denn es waren viele und sie folgten ihm nach. Und als die Schriftgelehrten unter den Pharisäern sahen, dass er mit den Sündern und Zöllnern aß, sprachen sie zu seinen Jüngern, mit den Zöllnern und Sündern isst er? Da das Jesus hörte, sprach er zu ihnen, nicht die Starken bedürfen des Arztes, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Zieh dir das mal rein.
Ja, habe ich gerade gehört.
Ja, ist er... Ich finde es wieder mal großartig. Ich mag ja Jesus.
Okay, das sind jetzt alles schöne Floskeln. Werd mal konkret.
Ja, um es konkret zu machen. Es ist einfach so toll, dass einfach ganz klar wird in dieser Geschichte, die ganzen Abgefuckten, die ganzen Kaputten und die ganzen Betrüger und die Leute, die man so nicht so mag, das sind die Leute, mit denen Jesus rumhängt. Und es sind halt, also... Um es mal steil zu sagen, nicht die ganzen Hypergrace-Christen aus den Kirchen, die alle gut aussehen und frisch gewaschen sind, sondern eher so die mit ohne Zähne im Mund und was da halt noch so rumkreucht und fleucht in der Welt.
Das passt dir jetzt gut in den Kram, weil du jetzt 2 Wochen lang keinen Schönheitsschlaf hattest.
Genau, weil meine Tränensäcke auf dem Boden schleifen und die Clubmate mich quasi nur am Leben hält. Ja.
Okay.
Nee, weil es einfach so wunderbar... Weil es einfach so wunderbare Stelle ist, die halt so voll mit der Faust aufs Auge legt, dass halt ganz viel Wohlstandstheologie überhaupt nicht relevant sein darf oder relevant sein kann, sondern dass es tatsächlich um die Menschen geht, die völlig verloren sind. Aber ich greife vor, wir könnten ja mal am Anfang einsteigen.
Oh ja, ein Lerneffekt, meine Damen und Herren.
Digga. So.
Also, er ging wieder hinaus an das Meer.
Ja, schon wieder. Was macht ihr denn da immer am Meer?
Von
also
wo
ist ja
kommt,
immer noch
von
das galiläische Wasser.
Richtig,
ja,
der See.
Kam ja aus Kapernaum. Und Jens steht da, ne, und er ging wieder hinaus an das Meer. Man kann sich so ein bisschen vorstellen, ich würde sagen, das ist wie so eine Repeat-Schleife, vielleicht tatsächlich am nächsten Morgen, ja, diesmal wacht Petrus auf und weiß, Jesus ist wahrscheinlich schon draußen, sucht gar nicht mehr groß, Schwiegermutter lässt allerdings liegen und flitzt los.
Wann war er denn zuletzt am Meer? Ja, ich werde es dir sagen, Vers 16. Das letzte Mal war er am Meer, als er Petrus berufen hat. Simon.
Als er Simon berufen hat. Quatsch doch nicht rum. Ist das so?
Naja, es kann sein, dass er natürlich irgendwann mal wieder am Meer war, aber wenn Markus schreibt, er ging wieder ans Meer, dann muss es ja irgendwie im Zusammenhang stehen. Und das letzte Mal, dass es genannt ist hier im Markus-Evangelium, ist die Stelle, wo Jesus Simon, sein Bruder Andreas und danach noch die beiden Johannese da, die Brüder beruft.
Die Johannien, aber da hast du ja mal knallhart in den Kommentar geguckt. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass du das einfach so aus dem Stegreif beobachtet
hast. Weißt du was, wir haben ja bibelserver.com und da kann man vor und zurück drücken und da habe ich immer vor und zurück gedrückt und verglichen. Das ist eine ganz tolle Technik.
Dein Ernst, ja?
Voll der Hammer.
Das ist ja krass.
Ja. Meistens muss man bei der Bibel ja nur die richtige Frage stellen, um auch die richtige Lösung zu finden.
Ja, wenn man keine Fragen hat, kann man natürlich auch keine Lösung
richtig
finden.
Richtig, genau, Simon. Herzlichen Glückwunsch. Wie heißt das noch? Okay, also Jesus geht offensichtlich wieder an das Meer. Also die Geschichte ist schon mal ziemlich stark verknüpft mit der ersten Berufung.
Ja, wenn man sozusagen weiß, dass es quasi um eine Berufung geht, dann macht das sogar richtig viel Sinn. Also sind die Hamburger doch im Vorteil.
Weil das Meer so nah ist.
Richtig. Und die Berliner kommen da nicht klar.
Naja, die Berliner sind, glaube ich, häufiger und schneller an der Ostsee, als das Hamburger sonst an der Nord- oder Ostsee sind. Aber das ist ein anderes Thema. Wenn es immer regnet, hat man auch nicht so viel Bock auf Wasser. Also, woher kommt das Volk denn schon wieder? Ja, es gibt, ich habe tatsächlich mal in den Kommentar geguckt, da haben sie gesagt, ach, Jesus verbringt einfach so gerne Zeit draußen am See, am Meer. Ja, und lässt sich die Brise um die Nase wehen und betet. Wenn man sieht, dass er das erste Mal Leute berufen hat, ist das vielleicht gar nicht so der Sinn der Sache. Auf jeden Fall kam schon wieder alles Volk zu ihm.
Ja, hurra. Na toll. Dann
nimmt man die Sache jetzt mal an, dass er tatsächlich mal ein bisschen Ruhe haben wollte, ist die Reaktion von ihm schon ziemlich stark. Und er lehrte sie. Ach, ihr seid's. Passt mal auf. Also folgendes.
Ja, er hat immer auf jeden Fall eine Predigt im Schlepptau. Weiß der Geier, wie er das macht. Ja. Vielleicht ist er der Sohn Gottes, aber das hat er noch nicht gesagt. Aber wenn er das ist, hat er eine Predigt im Schlepptau. Wie so ein Ass.
Ja, so ein Ast im Ärmel.
In der Toga. Ja, genau.
In der Toga. Sehr gut.
Genau, also da ist er und lehrt ihn, ne? Und als er vorüberging, sah er Levi. Und da frage ich mich immer, also das sind so Stellen, ich verstehe nicht genau, wieso geht er denn jetzt vorüber? Ist das so, weil er so, währenddessen er predigt, läuft er immer so ganz heftig auf und ab, so wie die ganzen Hillsong-Prediger, die auf der Bühne rumhüpfen und total durchdrehen. Und da jetzt sieht er halt Levi. Oder was?
Kannst du noch Griechisch?
Ich konnte es nie.
So, Kai Paragon Aiden. Naja, das heißt einfach nur vorübergehend oder vorbeigehend. Das Problem an der Stelle ist ja, in dem Vorübergehen, dass wir uns da immer so einen Bezugspunkt ausdenken. Ne? Also an was geht er eigentlich vorüber? Und wir haben an Informationen ja jetzt nur hier, dass er irgendwie am Meer ist.
Ich habe mal recherchiert und habe festgestellt, es gab tatsächlich Zollpunkte, aber so wie ich das hier lesen kann, sind es so tatsächlich irgendwelche Kabuffs, die mit irgendwo rumstehen und sind quasi so Knotenpunkte, wo man immer vorbeikommt. Genau. Ist jetzt nicht wie die Grenze, sondern ist tatsächlich eher so ein Ding, und wo so Knotenpunkte sind. Und
naja, die werden wahrscheinlich da drin sitzen, den Zoll ausrechnen und irgendwie so Boten losschicken, die dazu auffordern, den Zoll zu entrichten, wahrscheinlich.
Na, wenn Leute in eine Provinz kommen, dann sollen die sich den nächsten Zoll aufsuchen. Okay. Und wenn der nicht besetzt ist, dann müssen sie zum nächsten Zoll weiterlatschen.
Okay, also man sieht also in der Antike auch schon ordentlich Behördenschimmel.
Ja, so richtig hart. Und man könnte sagen, die Römer haben es eingeführt und die Deutschen haben es weitergeführt. Ja. Perfekt, danke Römer.
Okay, also Levi sitzt auf jeden Fall am Zoll in irgendwie so einem Zollhaus oder so und Jesus geht vorüber. Vielleicht so neben dem DLRG-Türmchen steht das Zollhäuschen oder so am Galiläischen Meer. Und er spricht zu ihm, folge mir.
Und der Zöllner steht auf und folgt ihm nach.
Ja, ja, er wird wahrscheinlich keine Fenster in seinem Haus gehabt haben. Ja, wird ihr ja schon ganz gut gehört haben.
Allerdings, und er ist ja natürlich wieder mal, also diesmal ist Jesus auch total in der Öffentlichkeit.
Ja.
Also nicht so wie damals mit Petrus, sondern diesmal quasi könnte man ja annehmen, alle haben ihn gesehen, so, ne? Das Volk hängt ja einen riesen Zauber an ihm dran und dann geht er zum Zoll hin. Und ich kann mir richtig vorstellen, wie so die das Volk sich dachte, boah, jetzt kommt er zum Zoll.
Mal gucken,
jetzt treibt er seinen Geist aus.
Jetzt gibt's aufs Maul, ja? Was passiert, wenn der große Meister jetzt das Zollhaus crasht? Klar.
Richtig, was passiert? So. Und dann schon wieder ist Jesus eine volle Enttäuschung.
Genau. Also es haben ja alle erwartet, dass er jetzt mal der Anarchist der Antike ist, indem er das Haus sprengt. Aber er tut's eben nicht.
Boom.
Schon interessant, ne? Also der Jesus, der läuft da mit der ganzen Menschentraube durch die Gegend, ne? Der setzt sich nicht nur irgendwo hin oder steht irgendwo und predigt dann, sondern der geht da lang und auf einmal werden es immer mehr Menschen und alle wollen möglichst nah an ihm dran sein. Ja, und er geht einfach immer weiter. Also schon irgendwie eine interessante Vorstellung.
Ja, er ist wie so ein Magnet.
Genau, Jesus ist wie ein Magnet.
Ja, wie diese so Magnet und dann hast du so Eisenpulver und dann bleibt es alles kleben.
Richtig, genau. Ja.
Ja.
Nur wenn du selbst magnetisch bist und auch Macht hast, dann wirkt Jesus abstoßend auf dich.
Total richtig. Ich finde diese Analogie,
der Burner,
die müssen wir durchtragen.
Der Burner. Okay, gut.
Ja.
Wer ist denn eigentlich dieser Levi?
Ja, Levi ist ein Schutzgeldeintreiber.
Ein Zöllner, meinst du?
Quasi ein Inkassomann.
Ja.
Oder der tätowierte Stiernacken halt. Also nee, eigentlich hat der tätowierte Stiernacken bei sich und er ist wahrscheinlich eine Wurst.
Du meinst so ein verzogener junger Mann.
So ein verzogener junger Mann, unbärtigst. Ja,
ja, warte mal ab.
Und,
passen wir mal auf. Also, Levi sitzt ja da und offensichtlich ist es wichtig, dass er der Sohn des Alpheus ist, ne? Das könnte jetzt entweder bedeuten, dass die Leute einen Levi kennen, der Sohn des Alpheus ist und Markus jetzt an sie schreit und sie alle denken, ach, den meint er? Ja, also hier Kontext der Zeitgeschichte.
Ja.
Oder es kann natürlich auch bedeuten, dass noch irgendwo ein anderer Levi rumfleucht, den man mit ihm verwechseln könnte. Weil Levi ist, glaube ich, schon ein relativ verbreiteter Name. Levi ist ja im Alten Testament einer der 12 Söhne Jakobs und hier taucht Levi jetzt als einer der 12 Jünger Jesu auf. Vielleicht wollen sie einfach nur abgrenzen, dass das nicht einfach nur so eine Pseudogestalt ist sozusagen, ne? Dass man sozusagen denselben aufgeschrieben hat wie schon bei den 12 Stämmen Jakobs, weil die 12 Jünger Jesu, die haben ja schon was damit zu tun, dass es 12 Stämme Jakobs sind, auf die sich Israel gegründet hat. Und vielleicht heißt es hier einfach nur der Sohn des Alpheus, damit man weiß, dass ein konkreter gemeint ist. Und wer das zuerst gelesen hat, wird sich wahrscheinlich auch gedacht haben, ach ja klar, den kennen wir.
Also so quasi, dass man dann im Zweifel auch sagt, die römische Bürokratie hat wahrscheinlich auch alles aufgeschrieben und dann kann man dazu nachforschen.
Genau, könnte sein, dass das so eine geschichtliche Notiz ist oder auch einfach, dass die Leute in der Gemeinde wissen zu der Zeit, wo Markus schreibt, welcher Levi das ist. So, und dann denken sie, ach klar, den kennen wir. wie auch immer das ist, ich habe mal was ganz Lustiges über den Alpheus, dessen Sohn der Levi ist, nachgelesen.
Mhm.
Im Wikipedia-Artikel dazu. Und zwar ist über Alpheus selber so gut wie nichts bekannt, aber es gibt ganz viele Darstellungen, in denen er auftaucht. In der Folgezeit.
Mhm.
Also die haben so eine krasse Theorie, dass dann der Alpheus irgendwie der Sohn von dem Bruder von Josef, der Jesus aber ja nicht gezeugt hat, sondern nur dessen äußerer Vater war. Naja, wie auch immer. Ganz komplizierte Theorien, weil man hat ja in der Zeit, nachdem die Bibel so oder das Neue Testament rumgereicht worden ist und die Schriften bekannt wurden, immer versucht, alles zu systematisieren. Jedenfalls heißt es am Ende von diesem Artikel so schön, der Alpheus wird meist jugendlich mit Bart dargestellt. Die Kleidung richtet sich meist nach der Mode der Zeit.
Ah, also ja, Alpheus kann der Hipster sein mit dem Jutebeutel.
Genau, also Alpheus ist eigentlich Proto-Hipster, der erste Hipster, den wir kennen.
Ausgezeichnet. Dann nehme ich mit der Unbärtigkeit, ach nee, ja, also sein Vater war bärtig, sein Sohn dann bestimmt auch.
Okay, wie geht's weiter?
Ja, und dann sagt Jesus, ne, dann macht das so. Jesus kommt rein, guckt den Zöllner Levi ernst an. Das Volk denkt sich, jetzt gleich geht's los.
Haut und, ihm ordentlich, genau.
Jetzt haut er die Backpfeife um die Ohren und dann sagt er, Digga, komm mit. Und und er steht auf und geht mit. Ja, so ein bisschen wie Petrus, macht seine Firma kaputt. und das war's.
Ja, wobei die Nummer hier noch ein bisschen krasser ist, oder? Also erstmal ja, sind einfach bei, als er Petrus und Andreas, Simon und Andreas beruft, ist ja keiner dabei. Zumindest wird keiner groß geschildert. Und jetzt stehen sie halt alle dabei und denken, jetzt gibt's aufs Maul, ne?
Genau, weil voll in der Öffentlichkeit und Jesus tut mal wieder nicht, was die Leute gerne hätten, sondern er tut einfach, was er will. Und voll der Anarchist quasi. Und dann ist das einfach völlig krass.
Genau, weil die Nummer ist hier also auch deswegen noch krasser als bei Petrus, bei Simon und Andreas, weil die beiden als Fischer ja jederzeit wieder anfangen können zu arbeiten. Also die Boote liegen ja sowieso am Strand rum. Und wir hatten auch festgestellt, dass sie gar nicht so weit weggehen, sondern erstmal nach Kapernaum, da wo Petrus sowieso wohnt, Simon, da wo Simon sowieso wohnt. Und bei Levi ist es jetzt aber so, wenn der jetzt vom Zoll aufsteht, dann ist die Nummer ein bisschen größer. Ja, er verlässt ja nicht nur seine Arbeitsstätte für einen Moment, sondern das könnte ja durchaus bedeuten, dass er auch sein Amt aufgibt, ne?
Ja, das muss man schon sogar von ausgehen, ne? Also der Zöllner ist ja quasi der das Bindeglied zwischen Volk und Staat, zumindest im finanziellen Sektor, und kassiert halt Steuern ein oder beziehungsweise sackt einfach Kohle ein, wo er welche machen kann. Und meistens waren die Zöllner ja auch nicht ganz alleine. Also ich kann mir auch gut vorstellen, dass da auch so der ein oder andere Römer in der Gegend war und das alles beobachtet hat. Also ich denke, der Ruf von Levi war dann auch auf römischer Seite im Arsch.
Weil er jetzt als jüdischer Kollaborateur auf einmal mit einem jüdischen
Juden
potenziellen Aufrührer da rumhängt, ne?
Ja, also das ist auch krass vom Levi, denn er ist quasi unbeliebt bei den Juden und jetzt auch unbeliebt bei den Römern. Da bleibt nicht mehr viel.
Ja, wobei das hier nochmal ein bisschen anders ist. Du denkst bestimmt auch an die Geschichte aus Lukas 19, die Berufung von Zachäus. Also nicht die, Quatsch, das ist ja keine Berufung. Das hier ist ja die Berufung also aus Levi, aber wo Zachäus,
der Zöllner, der andere Zöllner, der sein Geld zurückgibt, oder was?
Genau, der, ja, der da auf dem Baum rumhängt und versucht Jesus zu sehen, weil er so kurz ist. Und dann sein ganzes Geld Vielfaches zurückzahlt, was er da den Leuten unrechtmäßig abgezogen hat. Da ist es ja berichtet. Hier ist es ja nicht berichtet, dass Levi auch schon seinen Job aufgibt und alles zurückzahlt. Von daher vielleicht so ein bisschen ähnlich wie die Nummer mit Simon und Andreas, dass es schon krass ist, aber wir noch nicht genau wissen, ob er seinen Job jetzt richtig aufgegeben hat. Das zeigt sich dann erst im Verlauf der Geschichte und steht hier gar nicht so im Vordergrund.
In der Tat nicht. Was aber auf jeden Fall für den Leser in der Antike total klar war, das ist schon wieder so eine Zäsur. Die ist, glaube ich, auch eine der härtesten. Also ich würde sagen, das werden die allerwenigsten irgendwie cool gefunden haben. So.
Was genau, müssen wir nochmal genau ansehen. Es begab sich, dass er zu Tisch saß in seinem Hause. So ein bisschen so wie, naja, und dann saßen sie irgendwann einfach mal bei ihm. Ich glaube, du hast schon recht, irgendwie muss Jesus ihm schon mit ihm schon gesprochen haben und er muss ihm schon gesagt haben, er würde ihn gerne mal bei sich begrüßen, wa?
Ja, sowas in der Art. So quasi eine Woche später oder zwei Stunden später suchst du sie aus. Ja, und im Wesentlichen sitzen sie also zu Tisch und mit aller Wahrscheinlichkeit essen sie zusammen. Und mit wem essen sie da, Lukas?
Naja, eigentlich muss man ja noch sagen, sie sitzen ja gar nicht zu Tisch, sondern in der Antike liegt man am Tisch.
Boah, Alter. Ja, ja, ist schon richtig.
Aber, ist doch viel geiler noch. Weißt du, die chillen da in ihren Polstermöbeln. Das ist eine ganz andere Nummer, als wenn du da am
schön
Tisch
artig am Tisch sitzt. Ja,
ja, genau. Und dann legen sich nämlich viele Zöllner und Sünder zu Tisch mit Jesus. Ja, die man könnte auch übersetzen, die chillten sich zu ihm.
Ja, genau. Zöllner und Sünder. Witzig, dass hier von Zöllnern und Sündern so unterschieden wird. Da fragt man sich mal, was denn jetzt die Sünder sind.
Ja, beziehungsweise eigentlich wird durch die Unterscheidung, finde ich, eher so eine Gleichrangigkeit gezeigt. Also damit wird klar, Zöllner ist kein positiver Begriff und Sünder sind durchaus auch Leute, die einfach beruflich ganz klar Sünder sind. Ja, also Sünder ist da definiert einfach gesellschaftlich als die Leute, die unrein sind, die mit Gott nichts zu tun haben können, gesellschaftlich und auch mit dem man auch besser nichts zu tun hat, weil sie halt einfach Gewerbe nachgehen, dem man nicht nachgeht. Ja, man darf als Jude zum Beispiel keine Schweinezucht machen, weil Schweine unreine Tiere sind. Oder man darf eben nicht der Prostitution nachgehen und sowas. Das sind alles so Sachen, da ist ganz klar, das sind Sünder. Leute, die sowas machen. Und wenn da steht Zöllner und Sünder, dann steht der Zöllner auf derselben Ebene halt wie Schweinezüchter und Prostituierte, könnte man sagen. So, und die hängen da jetzt alle rum.
Und der hängt also mit den Leuten schon wieder rum, genau, so mitten in der Menge. Und quasi, was ich ja schon in der ersten Folge mal gesagt habe, diese ganze Sündhaftigkeit ist ein ansteckendes Ding. Und jetzt sitzt er dazwischen und das ganze Essen, alles ist schmuddelig, also nicht wirklich schmuddelig, wahrscheinlich wird jetzt sogar, der Levi wird wahrscheinlich auch liquide gewesen sein, es wird schon ein ganz ausgezeichnetes Essen gewesen sein, aber es ist halt alles versündigt in jeder Hinsicht, weil ein Sünder packt es an, kannst du machen, was du willst, ja. Ist alles scheiße. Und Jesus isst das natürlich auch und ist umgeben davon.
Ja, ist ja auch kein Wunder, dass das wie eine ansteckende Krankheit rüberkommt, weil tatsächlich sind da ja auch jetzt nur Zöllner und Sünder, ja. Also die haben sich tatsächlich aus der Sicht von außen so angesteckt, ja, weil sie auch in der Gesellschaft nicht mehr mit anderen Leuten zu tun haben dürfen. Jetzt genau. Hängen da aber Jesus und sein Jünger drin rum. Ich weiß auch nicht, wie sich jetzt Simon und Co. fühlen. Ja. Ach, Mist, ist das eigentlich richtig, was wir hier machen?
Genau, aber keiner traut sich zu fragen. Ja, genau. Und alle hoffen, dass Jesus jetzt auch sieht und jetzt mal endlich zu Wort kommt damit, ne? Aber genau. Ja. Und es waren halt viele und alle folgten sie ihm nach. Also sie folgten ihm halt nach. Also ja. Irgendwie steht schon so ein bisschen, man muss sagen, diese Sünder und Zöllner, die mit den Jüngern und Jesus rumhängen. Das war wohl jetzt eine sehr enthusiastische Gruppe, könnte man sagen. Mhm. Alle hatten Bock auf Jesus.
Ja. So. Ja, und hier wird das Nachfolgen schon mal in einem anderen Sinne gebraucht. Ne? Also erstmal bei Simon und Andreas hatten wir es noch einfach, dass sie ihm nachfolgten im Sinne von, sie gehen ihm hinterher. Und hier wird schon ziemlich deutlich, wenn die jetzt am Tisch sitzen oder liegen, dann ist damit nicht gemeint, dass sie ihm hinterherlatschen, sondern dass sie ihm auch innerlich folgen. Ja, sie tragen den Jesusbart im Herzen.
Richtig, ein bärtiges Herz.
Ja. Gib mir ein neues, unrasiertes Herz.
Genau, gib mir ein neues, unrasiertes Herz.
Das war jetzt gerade keine Werbung für deine musikalischen Fähigkeiten, Simon.
Ja, wenn man das hört, dann kann niemand glauben, dass ich singen kann. Das ist unerträglich.
Also, ausgerechnet diese abgefahrenen Zöllner und Sünder, die Leute, mit denen niemand was zu tun haben will, die folgen Jesus nach. So ein Mist. Hat er sich die falsche Crowd ausgesucht?
So richtig krass, die falsche Crowds ist quasi, und was dann die Schriftgelehrten und Pharisäer als nächstes tun, finde ich total nachvollziehbar. Also ganz ehrlich, wenn ich das von außen sehen würde, ist jetzt erstmal augenscheinlich wirklich ein Problem. Also weil es schon richtig hart ist. Es ist ja nicht so, dass da irgendwie die Sünder dazwischen den ganz normalen Leuten irgendwie sitzen und die Zöllner, so, wo man noch sagen könnte, ja, es ist jetzt so ein bisschen durchwachsen. Sondern er ist jetzt auch wirklich mitten im Dung drin, im gesellschaftlichen Endlevel angekommen.
Ja.
Und das ist schon richtig krass.
Das ist so ein bisschen so, als ob sich ein heutiger anerkannter Spitzenpolitiker mit den ganzen Leuten von Pegida zusammensetzt, aber halt nicht irgendwie sich auf so einer Kundgebung mit denen trifft und diskutiert oder Podiumsdiskussion, sondern sich halt mit den Leuten halt irgendwie im Haus so niederchillt und mit denen Chips isst und Videos guckt.
Und das ist ein richtig geiler Abend ist.
Weil er ihn zeigen will, dass er sie gerne mag. Ja, richtig. Ja.
Und das kommt ja richtig an.
Kommt gut an, ne? Oder wahlweise, wenn man das anders sieht, dann wäre es, dass sich eben dieser Typ halt mit den ganzen Flüchtlingen halt zum Video gucken hinschillt, ne? Wir wollen ja niemandem vorgeben, was er denken muss hier in unserem Cast.
Wenn die braune oder die rote Crowd sozusagen sich aufregen möchte, sucht euch die andere Seite aus. Genau. So, und dann passiert das und das ist schon irgendwie heftig und geil ist ja, das ist übrigens auch ein guter Hinweis, da steht nämlich, dann kommen die an und reden mit den Jüngern. Und ich habe früher immer gedacht, jetzt Ich habe mir mal vorgestellt, wie die da alle so im Haus sitzen und dann hatten diese Häuser ja jetzt kein Glasfenster, sondern einfach eher Löcher in der Wand. Und dann stelle ich mir mal vor, habe ich mir vorgestellt, wie so ein Pharisäer durchs Fenster lugt und so den Petrus so, komm mal her, was macht ihr denn hier? So, das fand ich immer ziemlich bescheuert, diese Gedanken. Und dann ist mir dann aufgegangen, und ich glaube, eher so ist es, ist ein Hinweis darauf, dass sowas über einen langen Zeitraum von mehreren Tagen oder Wochen passiert, denn die werden die mit aller Wahrscheinlichkeit nach oder vor oder außerhalb einer solchen Feier oder Zusammensein angequatscht haben.
Ja, das so, kann sein. Dass halt ja.
Jesus halt nicht in der Nähe und die ganzen Leute nicht in der Nähe, aber die können sich halt mal so ein paar Jünger krallen und dann
Jesus ist ja los. Na gut, die Frage ist, zu wem Jesus in Vers 17 dann spricht, ne? Ob er zu den Schriftgelehrten spricht oder zu seinen Jüngern, wenn er sagt, nicht die Starken bedürfen des Arztes. Nur Sprache zu ihnen. Es könnte auch sein, dass das am selben Tag ist und diese riesige Crowd da mit Jesus noch unterwegs ist und der dann halt gegen Nachmittag mal oder Abend halt zu dem Levi mit nach Hause geht und dann tatsächlich da irgendwie große Action ist und die Leute schon wieder alle draußen stehen und irgendjemand informiert noch schnell die Schriftgelehrten. Ja, und sagt, Leute, kommt mal schnell, dieser Jesus ist schon wieder am Start, ihr müsst irgendwas unternehmen. Und dann flüstern sie das vielleicht tatsächlich dadurch. Wer weiß.
Naja. Wer weiß.
Aber interessant finde ich noch, dass es nicht die Schriftgelehrten und Pharisäer sind, wie sonst häufig, sondern die Schriftgelehrten unter den Pharisäern.
Das heißt ja, nicht alle Pharisäer fanden das schlimm.
Das heißt vor allem, dass sie. Also mindestens schieben sie die Schriftgelehrten vor, ne? Also Schriftgelehrte sind ja Leute, die eine richtige Ausbildung haben. Man könnte sagen, die Theologen. Also können uns mal wieder schön darauf einlassen, dass wir damit womöglich auch gemeint sind. Potenziell Gefahr laufen, ja, auch diese Rechtgläubigkeit an den Tag zu legen, weil wir uns ja so gut auskennen. So, und die gehören zur Partei der Pharisäer. Sie haben so eine gemeinsame Haltung. Die Pharisäer ist ja so eine, heute würde man sagen, Laienbewegung. Das sind ja einfach irgendwie extrem engagierte, öffentlichkeitswirksam aktive jüdische Gläubige mit einer relativ krassen Fokussierung darauf, die Gesetze einzuhalten. Ne? Und die schieben jetzt ihre Schriftgelehrten davor und die sagen dann, also, naja, wir kennen ja das Gesetz ganz gut. Und da ist es ja verboten, mit den Zöllnern und Sündern zu essen. Und mehr sagen sie aber nicht. Sie sagen nicht, das ist unglaublich schlimm oder was auch immer. Sie deuten das nur an, weil alle wissen, dass das eigentlich ein No-Go ist, ne?
Ja, genau.
Also die sagen den Jüngern quasi, die Jünger sind vielleicht desorientiert und sitzen da zwischen den ganzen Zöllnern und Sündern und denken, ich weiß gar nicht, ob ich hier hingehöre. Und dann kommen die Schriftgelehrten und sagen, na, ihr wisst schon, dass das Zöllner und Sünder sind, ne? Also setzen sie schon krass unter Druck und zwar ohne was Großes zu sagen.
Und das Schöne ist, also dann muss, ist wahrscheinlich Jesus gerade so im Dialog mit Zöllner XYZ und dann hört er das und quasi muss man sich vorstellen, wie er so quasi dann seinen Dialog unterbricht und es allen sagt. Also ich würde mal ganz liberal sagen, alle hören das und dann hören das alle und deswegen sagt das jedem und wendet sich nicht explizit an irgendjemanden.
Ja.
Und zumal man auch sagen kann, dass also wir wissen ja, wenn Jesus sich an explizit Leute wendet, dann sagt er das auch. Dann macht er da nicht so einen großen Hehl draus.
Okay, wen meint er denn jetzt aber?
Er sagt zu ihnen, ich würde sagen, zu allen Anwesenden.
Ja.
Denn es ist halt auch so ein, es ist halt was Positives für alle. Denn er sagt halt, er disst ja wieder niemanden, ne? Er sagt halt, die Starken brauchen den Arzt nicht. Also er sagt halt, die Pharisäer und die Schriftgelehrten, die sind stark. Die brauchen keinen Arzt. Mhm. Sondern er braucht halt die Leute, die abgestoßen sind von der Gesellschaft und die sich selber auch klein fühlen und so und die da keinen Rückhalt haben, keinen gesellschaftlichen und so. Und er sagt, das sind halt die Kranken und so. Und dann spricht er halt, ne, er sagt halt schon ein bisschen, dass er der Arzt ist und so. Und dann sagt er ist gekommen, um Gerechte zu rufen. Auch da wieder. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten sind halt gerecht. Er sagt halt das erstmal hier, ohne es großartig auszuweiten, sondern die Sünder. Und ich kann mir richtig vorstellen, die Sünder wissen auch, dass sie das sind. Und er sagt halt, ich bin halt für euch da. Hier für euch. So.
Ja.
Und das ist irgendwie ziemlich nice.
Ja, das ist nice. Oh. Und gleichzeitig frage ich mich, ob er das komplett so meint, wie wir das jetzt auf der Oberfläche lesen. Ja, ob er wirklich den Pharisäern damit auf die Schulter klopfen will. Weil hinter dieser Haltung, die die an den Tag legen, steckt ja nicht nur so ein Mensch, wir wissen ja eigentlich Bescheid und die sind nur ein bisschen übermotiviert, sondern dahinter steckt ja auch eine krasse Verurteilung der sozusagen Kranken, ne? Und so ein Abstempeln. Und deswegen denke ich schon, die Frage, ob die wirklich stark sind, steht hier schon mal drin. Ja, also ich lese es schon so ein bisschen nach dem Motto, dass Jesus sagt, nicht die, die meinen, stark zu sein, bedürfen des Arztes, sondern die wissen, dass sie krank sind.
Im Wesentlichen gebe ich dir sogar recht.
Ist weit ausgefasst, aber das können wir natürlich nur sagen, weil wir halt Paulus haben, der klar macht, dass Gerechtigkeit vor Gott nichts ist, was man sich erwerben kann. Man kann noch so viel die Gesetze einhalten, wie es die Schriftgelehrten und Pharisäer gemacht haben, aber man kann damit nicht erreichen, dass Gott sagt, alles klar, du hast alles erreicht, sondern gerecht zu sein vor Gott, von Gott angenommen zu werden, das kann Gott nur selber machen und das macht er auch gerne. Und das sieht man an Jesus, ne? Dass Gott eben direkt hingeht zu den Leuten, die ihn brauchen und die auch wissen, dass sie ihn brauchen, weil offensichtlich weiß das ja Levi, der lädt ihn ja ein.
Das ist anzunehmen, genau. Ist natürlich auch eine Spekulation. Ich würde potenziell gerne lieber einfach glauben, dass Jesus da erstmal kein großes Fass aufmacht. Denn das ist eine smarte Art und Weise, eine problematische Situation zu retten. Denn er, mit seiner Argumentation oder mit seiner Aussage kann er zumindest allen quasi sagen, ihr wisst auch selber, dass die Kaputten hier das brauchen. Ja. Was soll der Scheiß? Und ich habe euch ja schon mehrfach gezeigt, dass die Sünde völlig egal ist, so, dass das keine Krankheit ist, die ich nicht bewältigen könnte. Ich vergebe das so. Irgendwie wird sich das mit Sicherheit auch rumgesprochen haben, wenn wir davon ausgehen, dass das chronologisch ist. Da glaube ich, wird es so schon. Da setzt der schon voraus, der Jesus, dass die Leute das einfach wissen. Und jetzt sagt er denen so, ey, die Sünde, die ist jetzt hier erstmal ein bisschen irrelevant. Mhm. Ich bin für die da.
Ja.
Und das müsst ihr jetzt auch einfach mal annehmen, ohne dass er denen da einen Einlauf macht, wie kacke sie sind.
So. Genau, aber damit kehrt er ja die Nummer schon mal um und sagt, dass das, was worauf es ankommt, und wenn er sich auch später offenbart als Gottes Sohn, ne, dass das, wo es darauf ankommt, eben gerade diese Leute sind. Und alle anderen, die sich halt Mühe machen, die auszuschließen, weil sie Angst haben, deswegen vor Gott nicht mehr gerecht zu sein, das kann halt nicht richtig sein. Das wird hier schon ziemlich deutlich im Hintergrund. Jesus drückt es nicht direkt aus, aber es wird halt ziemlich klar, wenn du halt denkst, ich will mit Kranken nichts zu tun haben, mit denen, die Gott nicht gerecht sind, mit den Sündern, dass du dann eigentlich gerade nicht das tust, was Gott selber tut, nämlich genau zu diesen Kranken und Sündern zu gehen.
Ja, mich erinnert diese Geschichte immer an das Buch Zu Besuch.
Mhm.
Mir fällt gerade tatsächlich der Autor nicht ein.
Du meinst Der Besuch?
Der Besuch, ja, ich glaube, das heißt sogar Der Besuch, genau. Das ist ein ganz fantastisches Buch. Eigentlich würde ich das jedem empfehlen, mal zu lesen, selbst Leute, die nicht gerne lesen. Hat nur 80 Seiten oder so, geht super schnell weg. Adrian Pless. Genau, das Buch finde ich, wenn man so eine Stelle hier liest und das einfach nochmal tiefer, wie ich das glaube, auch wie ich die Auslegung da identifiziere, tiefer verstehen möchte, dann sollte man mal das Buch lesen, denn das ist wunderbar genau in dieser Thematik drin. Ja, ich glaube, dass Jesus erstmal ein geiler Typ ist, der die Leute nicht basht. Und zwar keinen.
Jo. Gut, damit sind wir am Ende dieser Folge angekommen. Nächste Woche geht es weiter mit Jesus und vielen anderen Jüngern und der Frage, wer jetzt eigentlich fasten sollte. Das ist eigentlich ganz praktisch, ja. Jetzt zum Ende der Passionszeit die Frage, soll man fasten oder nicht, schauen wir uns nächste Woche an. Bis dahin grüßen wir euch herzlich aus Essen und Hamburg und rufen euch zu.
Bleibt bärtig!